BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Zu einer Modelleisenbahn, da gehören weitaus mehr als nur Züge, Loks, Gleise. Ganze Landschaften entstehen hier, Berge, um die die Züge rumfahren oder via Tunnel unten durch. Auf einer grünen Wiese grasen Kühe, da gruppieren sich Bäume, da steht eine Schule, auf dem Hof spielen Kinder. Ja, damit diese Umgebung entsteht, brauchen Modelleisenbahnerinnen und Eisenbahner Zubehör. Und genau das gibt's zum Beispiel bei der Firma Noch, benannt nach dem Familiennamen der Inhaber. Seit 1911 gibt's den Betrieb. Anfangs noch in Sachsen, seit 1961 in Wangen im Allgäu. Der Familienbetrieb bietet aber nicht nur das Zubehör zum Basteln, sondern gibt auf dem eigenen YouTube-Kanal auch Tipps und Ideen für die eigene Umsetzung. Heute ist das Unternehmen Marktführer in Europa im Modell Landschaftsbau. Und der Chef des Ganzen, das ist Rainer Noch. Und der ist heute aus Wangen im Allgäu zu uns nach München ins BR Heimatstudio gekommen. Grüß Gott und herzlich willkommen in München, Rainer Noch.
Grüß Gott, Herr Hitzelberger. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich habe es vorhin vor 10 schon in einer kurzen Ankündigung so beschrieben. Modelleisenbahner Herzen schlagen höher, wenn sie den Namen Noch hören. Aber natürlich nicht nur Modelleisenbahner. Es geht, wir reden um Modelllandschaftsbau. Was darf man denn darunter verstehen, wer sich jetzt nicht nur für Eisenbahn begeistert und dieses spezielle Hobby?
Ja, wir verstehen uns als die Spezialisten für alles, was nicht Schiene und was nicht die Technik selbst ist. Also wir machen keine Lokomotiven, keine Waggons, keine Schienen, aber alles, was sie benötigen, um die Landschaft drumherum aufzubauen, angefangen vom Unterbau über verschiedene Spachtel, über Felsen aus Kunststoff und aus Polyurethan, über Gräser, Streumaterialien, Bäume, Gebäude, Figürchen, Straßen, alles, was man sich vorstellen kann, was Sie im täglichen Leben sehen, kriegen Sie bei uns als Modellprodukt. Das Sortiment umfasst mehr als 2000 Artikel und wir werden eigentlich nie fertig, weil immer wenn wir denken, wir haben Sortiment, das komplett, dann kommen wieder irgendwelche Wünsche, macht noch dieses, macht noch jenes. Das geht dann bis zu Palmen, bis zu Olivenhainen, natürlich auch Weinberge. Also auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt im Allgäu oder im Münchner Raum stattfinden. Das Thema ist endlos.
Angefangen hat alles ziemlich klein, 1911, und das ist dann doch ein weiter Weg und über 100 Jahre, bis man dann zum, naja, so Dingen wie Lasercut, sage ich es richtig?
Richtig,
oder, ja. Oder was haben wir noch? 3D-Druck.
Ja. Lasercut, 3D-Druck, das sind jetzt so die aktuellsten Technologien, die wir in der Firma verwenden. Aber ja, 1911 hat mein Urgroßvater die Firma gegründet in Glauchau in Sachsen. Damals allerdings, das muss ich jetzt einschränkend zugeben, noch als Klempnerbetrieb. Und es war dann erst mein Großvater in den 1930er Jahren, der das Modellbahnthema mit in die Firma gebracht hat, weil der war Elektriker und hat dann angefangen mit Modellbahn zu handeln und sehr schnell gemerkt, dass es für dieses damals sehr junge Hobby noch gar kein Zubehör gibt und fing dann an, Zubehör zu produzieren. Wir haben das ein bisschen beschissen mit der Firmengeschichte. 1911 hört sich besser an wie 1934 und schließlich war das ja die gleiche Firma, in die dann dieses Modellbahnthema eingeflossen ist.
Diesen ganzen Werdegang werden wir beleuchten, dann werden wir nochmal eingehend ins Sortiment schauen und auch ein bisschen in die Biografie von Rainer Noch. In den kommenden 2 Stunden habe die Ehre. Und aus Wangen im Allgäu zu Gast Rainer Noch, vom Spezialisten für Landschaftsbau der Firma Noch. Ein Familienunternehmen, über 100 Jahre Tradition. So, jetzt starten wir richtig nochmal, Herr Noch. Also 1911 darf man dann schon sagen, auch wenn Sie sagen, ein bisschen beschönigt vielleicht, aber der Startschuss für das Unternehmen Oswald Noch gründet in Glauchau in Sachsen die Klempnerei.
Korrekt, ja. Also aus dieser Zeit weiß ich nur einiges aus den Erzählungen meiner Großeltern. Der Großvater ist dann, wie schon kurz erwähnt, Mitte der 30er Jahre eingestiegen, hat angefangen mit Modellbahnen, mit der Marke Märklin ganz konkret zu handeln in Glauchau und kam dann drauf, dass es kein Zubehör für dieses damals sehr junge, sehr neue, sehr innovative Hobby gibt. Randbemerkung, die Modellbahn war ja damals das Einzige, was sich im Jugend- oder im Jungenzimmer bewegt hat. Ein klassisches Jungenhobby und der Zug ist gefahren. Das war natürlich einzigartig. Heute bewegt sich ja alles. Und hat dann angefangen, Zubehör herzustellen. Und aus den Erzählungen meiner Großeltern war der Betrieb in Glaucher doch schon recht respektabel. Von der Größe her, als er nach dem Zweiten Weltkrieg eben verstaatlicht wurde oder verstaatlicht werden sollte, was mein Großvater, der ein wirklich sehr energischer, streitbarer Mann war, nicht hat mit sich machen lassen. Und er hat sich, wie man damals wohl gesagt hat, mit der Familie in den Westen rüber gemacht. Also geflohen wäre jetzt vermutlich der falsche Begriff, weil die Grenzen waren ja noch offen, aber die Ausreise war nicht offiziell möglich. Und die Oma hat mir dann immer Geschichten erzählt, wie sie zig Pakete gepackt haben und an verschiedene Adressen in den Westen geschickt haben, um Rohmaterialien, kleine Werkzeuge, Produkte rüber zu retten.
Und ach so, es wäre ja nicht in einem Aufwasch gegangen, dass genau. Das wäre ja,
das
ja,
war unmöglich.
Das war ja sichtbar, dann, ja, da will einer weg.
Man hätte
da
nicht mit dem Möbelwagen über die Grenze fahren können, ja, ganz sicher nicht. Ja. Und von diesen Päckchen wurden dann wohl auch so ein Viertel bis ein Drittel abgefangen an der innerdeutschen Grenze und die kamen nie an. Und interessant an der Stelle vielleicht zu erwähnen, im Osten haben wir damals tatsächlich auch Schienen produziert und Waggons produziert. Das konnten wir aber im Westen nicht fortführen, weil die dazu notwendigen Maschinen relativ groß und schwer waren und die Werkzeuge ebenfalls und die konnte man nicht einfach in den Westen rüber verschieben.
Deswegen, ach so, Sie waren, also das, was Märklin gemacht hat, hat die Firma schon auch aufgegriffen oder wie muss ich es verstehen?
Nicht auf dem Niveau, also wir haben nie Elektrik gemacht, wir haben nie Lokomotiven gemacht, wir haben keine Motoren gemacht, aber wir haben Waggons gemacht und wir haben Schienen gemacht und ein paar davon, von diesen alten Produkten, die stehen jetzt noch bei uns im klitzekleinen Firmenmuseum und dann sind doch viele Menschen überrascht zu sehen, dass man das früher mal unter der Marke noch auch angeboten hat.
Eben drum, geht mir gerade genauso, ja.
Genau. Ja, und dann so sind wir dann quasi im Westen zum Spezialisten für den Modelllandschaftsbau mutiert, für das Zubehör mutiert, weil wir die Waggons und Schienen nicht mehr machen konnten. Im Nachhinein bin ich darum eigentlich sehr froh, weil das ein technisch einfacheres Produkt ist, ein Produkt ist, was in anderen Märkten auch einsetzbar ist. Also mit den Schienen und den Loks und den Waggons bin ich natürlich immer an das Thema Modellbahn gebunden. Aber mit Modelllandschaftsbauprodukten kann ich alles machen. Ich kann kleine Geschenkdioramen basteln, für einen runden Geburtstag oder ich kann Museen ausstatten, wenn irgendwelche Anschauungsdioramen gebastelt werden. Also sind wir eigentlich vom Produkt her relativ breit aufgestellt.
Kann man fast sagen, aus dieser unfreiwilligen Situation zunächst mal hat sich doch dann ein Geschäftsfeld ergeben, was so zunächst nicht ganz so gedacht war.
Ja, aber erst im Lauf der Jahrzehnte. Also die ersten Nachkriegsjahrzehnte waren schon geprägt ausschließlich durch das Thema Modellbahn. Und da habe ich habe immer noch die Geschichten meiner Oma im Ohr, die sagte, du Rainer, stell dir mal vor, wir kommen jetzt gerade von der Nürnberger Spielwarenmesse zurück und die ging damals von Mittwoch bis Sonntag und alle Kunden, die dann am Freitag erst gekommen sind, die haben mir richtig leid getan. Dann sage ich, ja Oma, warum haben dir die Kunden leid getan? Ja, weil wir am Donnerstagabend schon die Jahresproduktion ausverkauft hatten. Das war das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Die Produktionsmethoden damals rein manuell, keinerlei oder fast keine Maschinenunterstützung und damit eine extrem limitierte Produktionskapazität. Mit dem Ergebnis, dass die Produkte eben viel zu schnell vergriffen waren. Und es hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte massiv geändert. Heute sind wir froh, wenn die Kunden überhaupt nach Nürnberg kommen und freuen uns über jeden einzelnen Auftrag. Aber die Märkte insgesamt sind ja nicht mehr das, sind anders, als es früher waren.
Ja gut, da kommen wir dann noch hin. Das ist ja noch ein ordentlicher Weg.
Ja.
Darf ich da nochmal Station machen? Nach der DDR-Zeit, nach 56, dann ein kleines Intermezzo war hier in der Nähe von München.
In Maisach, genau. Da gab es eine kurze Zwischenstation, weil dort Verwandtschaft lebte. Und das war quasi wie so ein Zwischenlager. Und der Großvater hat sich dann orientiert. Er wollte unbedingt Richtung Berge, weil er selbst großer Alpinist war und mein Vater auch. Also die Berge war einfach so dieser Sehnsuchtsort. Und ich in engerer Diskussion war damals Wangen im Allgäu natürlich. Ich glaube, Rosenheim war noch in der engeren Wahl und noch ein dritter Ort, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Mhm. Und in Wangen hat sich dann eben ein Grundstück angeboten, was ideal geeignet war. Die Stadt hat dann eine Option gegeben auf das angrenzende Grundstück für so und so viele Jahre. Opa hat natürlich präsentiert, wie die Firma in Glauchau aussah und hat gesagt, also ich fange jetzt erstmal ganz klein an und dann plane ich aber schnell zu wachsen. Und ich glaube, die Geschichte, die ich nie vergessen werde, wie mein Opa dann zur Bank gegangen ist und das ist die Volksbank Wangen damals gewesen und erzählt hat, ja, ich hatte in Glauchau eine Firma, da hatten wir 50 Mitarbeiter, wir haben das und das produziert und ich möchte jetzt hier im Westen das Gleiche wieder aufbauen. Und dann haben die Banker gesagt, passt, hier ist das Geld. Also das war ein Businessplan 1961.
Die Zeiten haben sich geändert, oder?
Deutlich, deutlich.
Rainer Noch aus Wangen im Allgäu ist bei uns zu Gast. Und er erzählt über Modelllandschaftsbau und seine Firma und die Anfänge. Das war gerade eine bemerkenswerte Anekdote von Ihrem Großvater, wie der zu einem Kredit 1961 gekommen ist. Ja, heute geht's nicht mehr so, aber nun, die Zeiten sind anders. Das Unternehmertum muss heute logischerweise anders ablaufen. Aber nehmen Sie uns nochmal mit in die Anfänge in Wangen. Die Nochs gibt's ja als Firma eben schon eine Weile. Und mit diesen Argumenten, die der Herr Noch damals gehabt hat, hat ihm die Bank dann doch einen Kredit gegeben. Und er konnte seine Firma wieder neu starten.
Hat sie, ja. Sie hat den Kredit gegeben und das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich Hörensagen, weil ich die Zeit maximal als Baby selber erlebt habe. Wir konnten dann einziehen in das Gebäude, in dem ehemals ein Reifenhändler war und die Großeltern haben im ersten Stock gelebt und meine Eltern mit mir als Baby im zweiten Stock und im Erdgeschoss und in beiden Untergeschossen fand dann die Produktion statt. Und die Firma ist dann doch auch räumlich relativ schnell gewachsen, weil die Produkte, die wir gemacht haben, so Modelllandschaftsteile, also Tunnel, wie sie es anmoderiert hatten, oder Landschaften, doch recht voluminös sind. Und wir sind ja ein Saisonhobby. Das heißt, im Sommer haben die Leute anderes zu tun, als Modellbahn zu basteln.
Das darf man auch in der Zeit schon so sagen.
Das durfte man damals.
Und gilt bis heute.
Gilt bis heute, genau. Gilt bis heute. Und man nutzt dann den Sommer im Prinzip, um auf Vorrat zu produzieren und dann irgendwann ab Oktober, insbesondere natürlich früher, dann zum Weihnachtsgeschäft fließt die Ware ab. Früher war das ja ein Kinderhobby, hauptsächlich ein Jungenhobby. Und das Weihnachtsgeschäft war jahresentscheidend. Also die Monate November, Dezember haben quasi darüber entschieden, ob es ein gutes oder ein schlechter, weniger gutes Jahr wird. Wir haben also Platz gebraucht und man hat dann so eine erste Leichtbauhalle hingestellt und die Oma hat mitgearbeitet in der Firma und Vater hat dann auch, ist dann auch eingestiegen und hat mitgearbeitet. Und das war damals eine 100% Manufaktur. Also größere Maschinen oder Ähnliches gab es nicht. Die Landschaftsteile, die hat man aus Sperrholz und Gipsspachtel gemacht. Der Gipsspachtel wurde dann eingefärbt. Und dann hat man Island-Moosbällchen draufgesetzt und hat gesagt, das ist ein Busch. Und ein Hochstand zum Beispiel, der wurde dann eben filigran aus Holz zusammengebaut. Das waren so kleine Landschaftsteile. Habe ich heute noch ein paar im Büro stehen, wirklich schön anzuschauen. Eigentlich fast schon Kunsthandwerk. Im Lauf der Jahre hat mein Großvater, unterstützt durch meinen Vater, dann begonnen, eine gewisse Automatisierung zu schaffen. Ich mache ein Beispiel. Die Modelllandschaften, also größere Einheiten, ich sag mal 1,50 Meter auf einen Meter, wo dann auch die Züge richtig durchfahren konnten, wurden in den Anfängen auch aus Holz und Gips aufgebaut. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass so eine Landschaft dann mal locker 30, 40 Kilo gewogen hat.
Ich wollte gerade sagen, das kriegt ja Gewicht.
Das kriegt ein Gewicht, genau. Das war also nicht mehr so leicht transportabel. Und dann kam der Opa auf die Idee, man könnte ja das sogenannte Tiefzugverfahren verwenden, um Kunststofflandschaften zu schaffen. Das sind dann also eine dünne Folie aus PVC, die Form eines Gebirges, einer Landschaft hat, und die wird durch ein thermoplastisches Verfahren in Form gebracht. Anschließend wird sie auf einen Holzrahmen genagelt, koloriert, die Tunnelöffnungen werden ausgefräst, dass der Zug eben auch im Berg verschwinden kann, und letztlich wird dann noch begrast, also mit einem grünen Flockmaterial beflockt. Und jetzt haben wir auf einmal eine Landschaft, die kann auch 2 auf 1,20 groß sein und wiegt nur noch 7-8 Kilogramm. Mhm. Kann ineinander gesteckt werden, wird damit also auch transportabel. Und das war der Artikel, mit dem die Firma Noch in den 70er, 80er Jahren bekannt wurde. Also damals gab es eigentlich kein Spielwarengeschäft ohne Modellbahnabteilung und keine Modellbahnabteilung ohne diese Landschaften.
Hat in meinem Kinderzimmer auch Einzug gehalten, zwar in ganz kleinem Umfang und kleinem Rahmen, aber ich habe mich sehr gefreut, wie mir die Redaktion bei uns gesagt hat, als Gast haben wir eingeladen den Dr. Rainer Noch für den Anfang September, und dann dämmerte mir, also ich habe meine Modelleisenbahn, Leidenschaft kann man nicht sagen, aber Aktivität, sagen wir mal, nicht weiter betrieben. Das ist dann mit dem Jugendalter versandet. Aber eine kleine Faszination war schon doch immer da. Und ich hatte eben eine kleine Gebirgsgruppe und ein Tunnel von der Firma Noch über meine Märklin-Gleise gestellt.
Das ist jetzt also mein heutiges Ziel, bei Ihnen diese Motivation wieder zu wecken. Also wenn mir das gelänge.
Muss mit meiner Frau reden, wo wir Platz schaffen, damit wir doch wieder einsteigen. Ja. Wie nennt sich das Tiefzugverfahren, haben Sie gesagt?
Genau. Also am ehesten kann man sich das vorstellen, wenn Sie an eine Geburtstagsparty im Garten denken und Sie haben diese weißen Teller in der Hand. Die sind alle im Tiefzugverfahren entstanden, diese Plastikteller. Mhm. Und das jetzt aber dann nur in groß, auf großen Maschinen. Also wirklich die größte, die wir da haben, die ist heute noch im Sortiment, 2,40 Meter auf 1,40 Meter. Eine durchgehende Kunststofffolie, das sind dann eben diese sogenannten Fertiggelände, wie wir das, oder wie der Großvater das getauft hatte.
Großvater ist der Erich,
genau. Das ist der Erich,
das ist genau. Der mit dem Kredit, um es so festzumachen. Ich habe in Ihrer Chronik gelesen, Ihr Vater, der Peter Noch, der hat dann wohl auch ein wichtiger Schritt oder ein wichtiger Aspekt in der Firmengeschichte und in der Produktionsart, Spritzgussbäume. Ist das auch inwiefern was Besonderes?
Die Modellbäume wurden früher aus Wurzelholz und verschiedenen Fasern handgebastelt. Und Spritzguss heißt, dass ich ein Metallwerkzeug habe. Also das sind zwei Metallbacken, die zusammenfahren, und dann wird ein flüssiger Kunststoff zwischen die Backen injiziert und der härtet aus. Und wenn der ausgehärtet, abgekühlt ist, dann öffnen sich die Backen und da fällt dann zumindest mal ein Baumrohling raus, der dann anschließend noch beflockt werden muss. Ich sage jetzt zumindest, weil es gibt natürlich ganz einfache Bäume, die sind dann so komplett aus Kunststoff, das sieht aber nicht so schön aus. Anspruchsvolle Bäume haben einen Stamm aus Kunststoff und werden dann von Hand aufgehübscht. Aber Heiselberger, das Thema Modellbaum, bei uns kriegen Sie alles. Sie kriegen ein Set mit 20 Bäumen für 20 Euro. Sie kriegen aber auch einen einzelnen Baum für 20 Euro, weil die Kundenwünsche einfach so vielfältig sind. Und wir versuchen natürlich, alle Kundenwünsche irgendwie abzubilden.
Ja, da sind wir jetzt natürlich schon sehr im Detail. Und das werden wir nachher noch tatsächlich ausformulieren, wenn wir ins Sortiment schauen und uns da einzelne Produkte rauspicken. Wir sind ja jetzt erst einmal nur in der Historie. Ich wollte das nur erwähnen, weil das eben auch im Verfahren, wie Sie Ihre Produkte herstellen, ein Aspekt ist.
Unbedingt,
Wenn es dann weitergeht, wir schauen 71 habe ich gesehen, erweitert. Achso, da wird dann das Gelände ein bisschen erweitert. Und dann haben wir 78, Sie haben eine Zeit lang auch noch Modellhäuser gemacht. Diesen Aspekt des Modellbaus haben Sie anderen Firmen dann überlassen?
Wir waren eigentlich nie der Spezialist für Architektur im Modell. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen braucht es eine spezielle Konstruktionsabteilung dafür und zum anderen braucht es auch sehr aufwendige Werkzeugmaschinen, um diese Spritzgusswerkzeuge anlegen zu können. Wir hatten mal eine Zeit lang ein paar Produkte im Sortiment, die waren wir nicht in der Lage, so weiterzuentwickeln, wie das notwendig gewesen wäre. Deswegen haben wir das zu dem damaligen Zeitpunkt aufgegeben. Ich war irgendwann 80er, 90er Jahre, haben dann aber Anfang der Nullerjahre, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen, das Thema Modellgebäude neu aufgerollt über den Lasercut. Aber ich glaube, da greife ich jetzt zu weit vor. Da wird man nachher noch drauf kommen.
Da kommen wir nachher drauf. Flott geht's dahin. Bei unserem Vormittagsratsch habe ich die Ehre auf BR Heimat mit Rainer Noch aus Wangen im Allgäu. Spezialist für Modelllandschaftsbau. Herr Noch, Sie müssen mir erklären, ich kenne mich tatsächlich überhaupt nicht aus, schaue nur das Endprodukt fasziniert an, was in der Modelllandschaftsbau allenthalben rauskommt. Gibt ja ganz wunderbare Beispiele, kommen wir nachher noch drauf. Man kennt vielleicht in Hamburg das, wie nennt sich es,
Miniaturwunderland.
Miniaturwunderland. Das fällt alles mit in Ihren Tätigkeits-, in Ihr Produktpalette mit rein. Ich habe vorhin gesagt, 1984 ist in der Firma dann ein, wie es heißt in der Chronik, neuartiges Stecksystem herausgebracht worden. Terraform heißt es, zur einfachen Selbstgestaltung von Landschaften. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eigentlich wir sind jetzt in München und das passt eigentlich wunderbar nach München, die Geschichte, weil mein Vater und unser damaliger Produktionsleiter, der Karl Röhl, die haben sich inspirieren lassen vom Münchner Olympia Zelt. Das ist ja diese Stangenkonstruktion und dann schwebt eigentlich das Dach des Olympiastadions über diesen Stangen und inspiriert visuell von diesem Olympiastadion haben sie ein System entwickelt aus Holzstangen, Kunststoffverbindungsteilen und einem speziellen Geländekrepp, wie wir das nennen, mit dem eine Leichtbaugeländekonstruktion individuell erbaut werden kann. So, das war jetzt ein langer, komplizierter Satz, aber ich muss das vielleicht vergleichen mit diesen tiefgezogenen Fertiggeländen, über die wir vorhin gesprochen haben. Da bekommt der Kunde ja eine vorgegebene Landschaft, die er nicht mehr verändern kann. Mit diesem sogenannten Terraform-System wird er auf einmal Herr der Schöpfung. Das heißt, er kann erst das Gerüst aufbauen, das in etwa wiedergibt, wie seine spätere Landschaft aussehen soll. Und wenn er zufrieden ist, da ist der höchste Gipfel und da geht es dann in ein steiles Tal hinab, dann überzieht er dieses Gerüst mit diesem Geländekrepp und hat jetzt denselben Zustand wie quasi in diesem Fertiggelände und bastelt dann an der Landschaft weiter. Also wir sehen, hier war der erste große Schritt zur Individualisierung des Modelllandschaftsbaus. Und dieses Thema verfolgt uns seit Jahrzehnten in unserer Firmengeschichte, dass die Landschaften, dass die Wünsche der Kunden immer individueller werden. Das heißt, das Vorgegebene, die vorgegebene Landschaft, die vorgegebene Struktur wird immer weniger gefragt. Unsere Kunden heute, die wollen individuell ihre persönliche Landschaft erbauen. Und Terraform war da der erste große Schritt. Und das ist noch heute ein wichtiges Produkt in unserem Sortiment.
Da kommen wir nachher auch noch drauf, natürlich Ihre Zielgruppe und wie sich der Kundenstamm, wie sich der zusammensetzt und eben was da die Wünsche genau sind und wie Sie drauf eingehen, weil was ich jetzt schon rausließ, obwohl wir jetzt erstmal so in der Chronik stöbern, aber das eine geht ja nicht ohne das andere, das Sortiment entsteht ja im Laufe der Zeit und verändert sich. Man muss da immer den Kunden im Blick haben und Sie können nie stehen bleiben.
Nein, nein. Also wir sind eigentlich getrieben von einer alljährlichen Neuheitenpräsentation anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse. Das wird erwartet von unseren Kunden und das setzen wir uns auch zum Ziel. Die Neuheiten entwickeln unser Sortiment weiter und wir bleiben nie stehen, so wie keine Branche stehen bleibt.
Weil Sie gerade von diesem Stecksystem sprechen, aber da, Sie bleiben nicht stehen. Ich habe dieses Stecksystem lustigerweise dämmert mir jetzt, weil in der Vorbereitung zu Ihnen habe ich ein paar YouTube-Clips angeschaut oder zumindest im überflogen. Und da war eine Anleitung, jetzt dämmert mir das, mit dem Olympiadach, wie man wie nennt sich das, Landschaftskrepp?
Geländekrepp,
genau. Geländekrepp, wie man das dann anbringt und da ein halbstündiges Video zeigt, wie man Landschaft selber formen kann dann.
Ja, das ist faszinierend. Unser YouTube-Kanal ist unglaublich gut frequentiert und wir haben für einen mittelständischen Betrieb sehr, sehr viele Abonnenten. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber es müssten gut 40.000 sein. Interessanterweise, wir haben da mal so eine kleine Umfrage gemacht. Unsere Kunden wollen lange Beiträge auf YouTube. Normal sagt man ja Social Media, fass dich kurz, bitte nicht länger wie 3 Minuten, wenn möglich vielleicht sogar unter einer Minute.
Ja, das an dem laborieren ja auch viele Medien, auch wir als Anbieter der BR mit seinen verschiedenen Formaten.
Ja. Und unsere Kunden wollen Info, Info, Info. Also je länger, desto lieber. Manche unserer Videos sind länger als eine Stunde.
Wir auf Habe die Ehre, auf Ihrer Heimat nutzen das reichlich mit unserem Vormittagsratsch, dass wir uns 2 Stunden Zeit gönnen. Wir blättern weiter in der Chronik. Ein bedeutsames Datum 1989 besagt der Erich Noch, der die ganze Sache in Wangen ins Laufen gebracht hat, verstirbt.
Ja, mein Großvater ist 89 verstorben. Er war schwerer Zigarrenraucher, also ich habe ihn nicht ohne Zigarre in der Erinnerung. Also es hat meine Jugend begleitet, wo immer der Opa war, war diese Dampfwolke um ihn herum. Und ich kann also heute noch, wenn ich Zigarren rieche, das ist so, wo ist der Opa? Der 83 gestorben hat, bis an sein Lebensende eigentlich war gesund. Also insofern hat er das mit dem Zigarrenrauchen toll hinbekommen. Und dann hat der Vater die Firma alleine weitergeführt.
Das ist dann Peter Noch.
Das war Peter Noch, genau. Mhm. Genau.
Der war aber schon seit den 70er Jahren, wenn ich es richtig sehe, mit Geschäftsführer, mit seinem Vater wiederum.
Er war technischer Leiter. Also mein Vater hat Elektrotechnik studiert und war technischer Leiter in der Firma und wurde dann eben als der Großvater, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube kurz bevor der Großvater gestorben ist, ist er dann Geschäftsführer geworden. Das waren noch andere Zeiten. Ne? Da war irgendwie dieses Autoritätsverhältnis so zwischen Vater und Sohn auch noch ein anderes, wie es heute vermutlich wäre.
Und war es klar, dass der Sohn Peter dem Vater Erich nachfolgt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Das war, glaube ich, kein großes Thema in der Familie.
Bei Ihnen zu Ihrem Vater, zum Peter, war es nicht ganz so klar. Wenn man in der Chronik schaut, ihm waren nicht viele Jahre vergönnt dann. Ihr Vater ist dann schon 1997 nach schwerer Krankheit verstorben.
Ja, richtig, richtig. Und ich bin 95 eingestiegen und das war damals tatsächlich eine Information vom Vater. Ich habe Krebs. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Frage an dich, Sohn, an dich, Tochter. Hat einer von euch beiden Lust, in die Firma einzusteigen, die Firma zu übernehmen? Und ich habe gesagt, jawohl, ich mache mich da mal schlau. Ich schaue mir das an. Ich habe mich dann auch beraten lassen von externer Seite und habe dann die Entscheidung getroffen, einzusteigen 1995. Und dann waren uns leider nur knapp 2 Jahre gemeinsames Arbeiten vergönnt.
Es war aber im Unterschied zu Ihrem Vater bei Ihnen nicht ganz so, dass es sich so klar abgezeichnet hat, dass Sie in der Firma sind, jetzt mal unabhängig von diesem Krankheitseinschnitt und dem Todesfall dann. Denn Sie haben BWL studiert und haben sich eigentlich auch, wie Sie mir erzählt haben im Vorgespräch, eine akademische Laufbahn vorstellen können. Wie war denn das da? Sie haben in München studiert?
Das war so mein vergangenes Leben quasi. Ich habe in Augsburg BWL studiert, war dann ein paar Jahre in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mein damaliger Chef, der hat dann einen Ruf angenommen an die LMU nach München.
Ach so, war es mit München.
Und bin dann nach München mit meinem Professor und habe dann in München promoviert und habe dann tatsächlich mal kurzzeitig drüber nachgedacht, an der Uni zu bleiben, als Wissenschaftler, als Lektor, vielleicht irgendwann auch als Professor. Wäre natürlich noch ein langer Weg gewesen, gar keine Frage.
Ja, promoviert haben Sie ja dann
doch. Promoviert habe ich, aber ich hätte noch habilitieren müssen.
Ja,
und das ist natürlich schon noch ein paar Jahre Arbeit. Aber es war eine tolle Zeit. Also ich habe das an der Uni absolut genossen, möchte keinen Tag missen. Und das war dann schon ein interessanter Cut zwischen diesem großstädtischen akademischen Dasein hin nach Wangen im Allgäu, in eine kleinere Stadt, in einen mittelständischen Produktionsbetrieb. Ich habe die Entscheidung nie bereut, absolut nicht. Also das Leben hat eine ganz andere Qualität. Aber es war eine sehr interessante Wendung im Leben.
Sie hören, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast bei uns der Rainer Noch, Chef der Firma Noch, zu Hause in Wangen im Allgäu, Spezialist für Modelllandschaftsbau. 1997, ein wichtiges Datum in der Firmengeschichte und auch in Ihrem Leben, Herr Noch. Sie haben die Firmenleitung übernommen nach dem frühen Tod Ihres Vaters, Peter Noch. Und es ist in der Firmengeschichte auch insofern ein wichtiges Datum, weil Sie im Sortiment eine bedeutende Neuerung hineingebracht haben. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Noch Modelllandschaftsbauspezialist gesprochen. Und hier kommt der interessante Aspekt dazu.
Ja, das handelt sich um die Modellfiguren, die wir bis dato nicht im Sortiment hatten. Das habe ich noch mit meinem Papa gemeinsam angeleiert, dieses Thema. Aber er hat es dann leider nicht mehr erleben dürfen, dass es tatsächlich zum Erfolg wurde. Das Thema Modellfiguren ist ein unglaubliches Wichtiges im Modelllandschaftsbau, weil die Figuren, die beleben eine Szenerie erst. Stellen sich einen Badesee ohne Badende vor oder einen Bahnsteig ohne Bahnbeamte und Reisende. Und wir hatten hier einen Zulieferer, der saß in West-Berlin und hat Figuren für uns produziert. Und nachdem dann die innerdeutsche Grenze gefallen war, hat er festgestellt, dass er kein Geld mehr verdient, weil die Berlin-Subventionen weggefallen sind, und hat seine Firma aufgegeben. Und wir haben dann angefangen, sehr schnell angefangen, Pläne zu schmieden, eigene Figuren zu entwickeln. Ich bin relativ gut verdrahtet zum amerikanischen Markt für Modellbahn und Modellbahnzubehör. Habe dann mit einem amerikanischen Partner zusammen einen chinesischen Lieferanten aufgetan, und bei dem haben wir angefangen, Figürchen zu produzieren. Warum Chinese, wird man sich jetzt fragen. Eine ganz einfache Antwort: diese Figuren sind alle handbemalt. Und wenn man überlegt, dass so eine kleine Schachtel mit 6 Figuren drin ca. 30 bis 40 Minuten reine Bemalzeit benötigt, dann erklärt sich das sehr schnell, dass man sowas in Deutschland oder auch in europäischen Ländern nicht machen kann. Und wir sind damals dann nach China gegangen, haben mit den Figuren angefangen, und das ist inzwischen unser wichtigster Sortimentsbestandteil. Also knapp 30% unseres heutigen Umsatzes erwirtschaften wir mit Modellfiguren.
Ja. Ja. Das heißt, die Eisenbahnlandschaft, na gut, man kann es nicht sagen, man kann ja Figuren in eine Modelleisenbahnlandschaft stellen und aber auch in jede andere Landschaft, die, was vielleicht eher selten ist, aber trotzdem möglich, die losgelöst ist von Eisenbahnaspekten.
Es ist gar nicht so selten. Also dieses Thema Geschenkdioramenbau, stellen sich einen kleinen Sandstrand vor mit 2 Palmen und dann liegen da 2 Leute im Sand und dann schenken sie das Freunden zur Hochzeit als Gutschein-Surrogat für die Hochzeitsreise, und dann stecken irgendwo noch 50 Euro vielleicht drin in dem Diorama. Oder es gibt Künstler, die bauen, die machen Bilder, in die sie unsere kleinen Figuren als Kunstelemente einbauen zu verschiedenen Themen. Oder, Sie haben es vorhin erwähnt, das Miniatur Wunderland, die natürlich allein schon wegen ihrer unglaublichen Fläche wahnsinnige Mengen an Figuren benötigen. Also ganz konkretes Beispiel, als in Hamburg jetzt dann der Südamerika-Teil erbaut wurde, also Peru, die Jungs in Hamburg festgestellt, es gibt keine Modellfiguren mit dieser spezifischen Hautfarbe. Und dann haben wir diese Peruaner in großer Menge fürs Miniaturwunderland produziert. Mhm. Allerdings nicht mehr in China, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen, sondern bei unserem Tochterunternehmen in Vietnam. Mhm.
Und dieses Figurensortiment hat sich eben bis heute so gehalten, mit Startschuss 1997.
Ja, und das wird größer und größer und größer, weil die Wünsche unserer Kunden unendlich sind. Ich habe eine Liste mit Wünschen für neue Figuren, die ist wirklich rätselbergerisch unendlich. Also einmal im Jahr wurde dann im Team gesichtet und das ist faszinierend, was die Menschen sich da an Figürchen wünschen.
Spannend noch in Ihrem Sortiment weiter zu wühlen. Wir blättern weiter durch die Chronik. Da haben wir noch einige Aspekte anzusprechen, wenn ich da so Stichworte nennen darf. Grassmaster, Lasercut, 3D-Druck, 100 Jahre Jubiläum. Also Herr Noch, wir haben noch eine Stunde. Jetzt machen wir erst einmal die Nachrichten. Freue mich, dass Sie aus Wangen nach München gekommen sind. Bei uns in Habe die Ehre, Rainer Noch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Eine Modelleisenbahn ist mehr als ein Spielzeug für Kinder und Erwachsene. Es bietet kreativen Freiraum, wenn ganze Landschaften entstehen. Bäume, Wiesen, Häuser dazu, Berge. Und viele Menschen lieben ja auch Miniaturlandschaften ganz ohne Modellbahn. Bei uns heute zu Gast ein Spezialist für Modelllandschaftsbau und vieles mehr in diesem Bereich. Bei uns zu Gast Rainer Noch aus Wangen im Allgäu. Grüß Gott, Herr Noch.
Hallo, Hitzelberger.
Ja, Sie stellen uns Ihren Betrieb vor. Wir sind ja schon in Ihrer Betriebschronik drin, in Ihrer Unternehmenschronik. Und Sie lassen uns teilhaben an der Begeisterung für den Modellbau, Modellbahnbau. Wir haben gesagt, ein neues Sortiment seit 1997, ein wichtiges Segment im Sortiment sind Figuren. Und jetzt habe ich letzte Stunde schon angekündigt, wir reden diese Stunde unter anderem über Grassmaster, Lasercut, 3D-Druck. Kurz, bevor wir die erste Musik machen, Grassmaster, was darf man sich ganz grob darunter vorstellen?
Das ist ein Handgerät für die elektrostatische Beflockung. Muss ich kurz erklären, warum elektrostatische Beflockung? Die Grasfasern, mit denen die Landschaften quasi begrünt werden, sind bis zu 1,2 Zentimeter lang. Und wenn Sie die jetzt einfach mit der Hand ausstreuen würden, dann würden die wie gemähtes Gras alle flach liegen. Und das macht natürlich, rein botanisch betrachtet, nicht so viel Sinn. Und der Grasmaster, der lädt diese Fasern elektrostatisch auf und schießt die in das vorbereitete Leimbett. Damit steht das Gras auf der Modelllandschaft. Und das war 2003 eine absolute Innovation der Firma Noch. Das erste handbetriebene, für einen Hobbyisten erschwingliche Gerät, eben der sogenannte Grassmaster 1.0. Dieses Jahr haben wir den Grassmaster 4.0 präsentiert. Also Sie sehen, auch hier geht die technische Entwicklung immer weiter.
Rainer Noch aus Wangen im Allgäu. Herr Noch, der Grassmaster, ich sage jetzt mal etwas frech, es sind Erfinder am Werk, aber ich sage jetzt ein bisschen frech, man hat schon die Glühbirne erfunden, man hat manches auf der Welt schon erfunden, man könnte sich fragen, braucht es einen Grassmaster? Nun denn, aber, da lacht er, aber faszinierend finde ich es schon, wie kommt man denn auf die Idee, dass der Bedarf, wie ist dieser Grassmaster in Ihrer Firma entstanden?
Wir haben in der Firma eine Abteilung, die heißt Anlagenbau. Und da werden jetzt nicht, wie man es vielleicht erwartet, irgendwelche Maschinen, also sprich Anlagen gebaut, sondern da werden Modellbahnanlagen gebaut. Und in dieser Abteilung kommen so Profigeräte zum Einsatz für die elektrostatische Beflockung. Und so ein Profigerät, das brauchen Sie zum Beispiel, wenn Sie T-Shirts beflocken wollen. Sie kennen das, so erhabene Schrift, oder wenn Sie Auto Innenteile beflocken wollen. Das ist alles elektrostatisch beflockt. Diese Profigeräte, die liegen weit über 1000 Euro, je nach Größe. Das Ziel war jetzt, ein Gerät zu entwickeln, das für einen erschwinglichen Preis dem Endverbraucher ermöglicht, dem Hobbyisten ermöglicht, daheim auch elektrostatisch zu beflocken. Und das haben wir mit dem Grassmaster geschafft und haben damit eigentlich eine ganz neue Gerätekategorie gegründet. Wenn Sie heute mit zum Begriff elektrostatische Beflockung auf ein beliebiges Portal gehen, finden Sie von zig Firmen Angebote in dieser Rubrik. Diese Produkte gab es vorher nicht. Da war der Grassmaster der erste 2003, der dieses Szenario eröffnet hat.
Wie groß ist dieses Gerät?
Stellen Sie sich vor wie so einen größeren Akkuschrauber. Also Sie können es problemlos mit einer Hand halten. Unten befindet sich, also wie eine große Taschenlampe. Unten befindet sich der Flockbehälter und oben ist dann quasi die Elektro, also im Griff ist dann die Umwandlung. Da werden also bis zu 18 Kilovolt produziert, um diese elektrostatische Aufladung herzustellen. Und das neueste Gerät ist jetzt eben mit allem Schnickschnack, mit Wechselbehältern, mit wiederaufladbarem Akku, mit USB-C-Kabel, was man sich nur wünschen kann. Und das erste Gerät war damals natürlich noch sehr rudimentär. Und so wird das jetzt Stück für Stück weiterentwickelt.
Und wie hält das Gras dann auf der Erde, also sprich auf der Modellbauunterlage?
Wir haben auch hierzu natürlich das passende Produkt. Das ist ein sogenannter Graskleber. Das heißt, Sie streichen erst mit diesem Kleber die Fläche, die beflockt werden soll, ein. Und dann haben Sie ca. 15 Minuten, wir nennen das offene Zeit, also 15 Minuten Zeit, in der Kleber noch keine Haut gebildet hat. Und in der Zeit können Sie die Grasfasern einschießen. Wobei, nehmen Sie das Wort Schießen bitte nicht wörtlich, da ist kein Knall zu hören. Die stecken dann halt senkrecht in der Klebefläche.
Und das kann man sich, nehme ich jetzt mal an, alles anschauen auf Ihrem YouTube-Kanal. Also wer jetzt das sich nicht so ganz vorstellen kann, der kriegt es auch bildlich vorgeführt.
Sie können auch auf unsere Webseite gehen, Grassmaster eingeben. Da sind direkt beim Produkt auch Videos hinterlegt, wo das dann gezeigt wird.
Ich habe Stichworte vorhin auch genannt, noch, was für Ihre Firma bedeutsam war in der weiteren Entwicklung. Lasercut und 3D-Druck.
Ja, also wir versuchen die in Anführungszeichen neuen Technologien, denn so neu sind sie heute ja nicht mehr, immer so früh wie möglich aufzugreifen und zu schauen, was wir für unser Hobby daraus machen können. Ein tolles Thema war da das Thema Lasercut. Also Lasercut ist quasi ein Flachbettlaser, der verschiedene Materialien wie Holz, wie Kartonagen, wie Plexiglas sowohl graviert als auch ausschneidet. Und mit dieser Technologie sind wir dann Ende der Nullerjahre, so 2007, 2008 rum, wieder eingestiegen in den Markt für Modellgebäude. Warum Lasercut? Lasercut hat den großen Vorteil, ich muss das Gebäude nur 3D konstruieren und kann mit diesen Konstruktionsdaten direkt auf den Laser gehen. Das heißt, ich brauche keinen Zwischenschritt mit teurem Spritzgusswerkzeug. Die Konstruktionen werden damit günstiger. Ich ersetze das teure Werkzeug durch eine sehr lange Laufzeit im Laser. Das heißt nicht, dass das Produkt günstiger wird, weil der Laser entsprechend teuer ist und die Gravurzeiten sehr lang sind. Also für ein größeres Häuserdach können wir durchaus mal 20 bis 25 Minuten reine Gravurzeit benötigen, nur um die Dachziegel einzugravieren. Aber ich kann eine kleinere Serie auflegen, weil ich nicht die irre hohen Fixkosten der Werkzeuginvestition hatte. Das Gleiche gilt für den 3D-Druck. Der 3D-Druck, wie er heute uns zur Verfügung steht, ersetzt bereits in vielen Bereichen den Kunststoffspritzguss. Modellbahn ist ein sehr filigranes, kleines Thema. Der bekannteste Maßstab H0 ist 1 zu 87 und das geht dann runter bis 1 zu 220, die Spur Z. Jetzt können Sie sich vorstellen, so eine Spur Z-Figur, die ist gerade mal noch einen Zentimeter groß. Die können wir sehr gut im 3D-Druckverfahren herstellen. Die Maschinen sind inzwischen schnell genug, die Auflösung ist hoch genug und wir brauchen auch hier keine Spritzgusswerkzeuge mehr.
Sie haben gerade diese Spurweiten angesprochen, kurz mal nochmal zum Einsortieren. Das gängigste ist H0, sagt man.
Genau, H0.
Genau, das habe ich ja in Erinnerung auch aus der Kinderzeit. Mhm. Meine Märklin-Eisenbahn war H0. Dann kommt, was ist die nächste? Also es wird kleiner dann.
Es geht in beide Richtungen.
Ach so, ja, freilich.
H0 steht für halb null. Also 1 zu 43 war die ursprüngliche Modellbahngröße, das war die Spur 0. Das war damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, noch, aufgrund der damals möglichen Miniaturisierung. Und dann hat es einen technologischen Sprung gegeben und auf einmal konnte man Motoren viel kleiner bauen.
Ach so, weil da hat man ja nur einigermaßen, das sind ja nur einigermaßen große Trümmer, die dann im Kinderzimmer stehen. Da bringst du ja kaum einen Kreis her.
Da kriegst du kaum einen Kreis her, genau. Und die halb Null ist dann quasi halb so groß, deswegen H0, halb Null ist 1 zu 87. Das ist die heute gängige Spurweite, zum Beispiel auch unter der Marke Märklin. Danach kommt die Spur TT, das ist 1 zu 120, das ist eine Spurweite, die haben Kollegen aus Ostdeutschland quasi nach der Wiedervereinigung mitgebracht, das ist so die gängigste Spurweite in Ostdeutschland. Dann gibt es die Spurweite N, das ist 1 zu 160 und dann letztlich, last but not least, die Spur Z, 1 zu 220 und da wird es dann schon sehr, sehr filigran.
Ich habe jetzt, lassen Sie uns mit den Marken hin und her schmeißen, da soll jetzt keiner großartig auf Werbung achten und sonst was. Ne? Aber für die Vorstellung, mir kommt jetzt in den Sinn Minitrix. Was ist das für eine Spurweite?
Minitrix ist Spur N.
Das ist Spur N.
Gehört heute auch zum Firma Märklin, die Marke Trix. Und Trix ist Spur H0. Also Minitrix und Trix sind quasi aus einem Haus. Und Trix ist quasi die große Schwester der kleinen Minitrix.
Jetzt sind wir nochmal bei den Figuren, wenn ich da nochmal einhaken darf. Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, und da könnte man auch noch weiter eintauchen, weil es ein Thema ist, das die deutsche Wirtschaft insgesamt beschäftigt. Das sind Löhne und das sind, wenn was Handarbeit ist und Ihr Unternehmen ist, wie Sie mir sagten, ja, wie sich es nennt, manufakturlastig. Das hat Sie zur Entscheidung gebracht, im Hinblick auf Ihre Figurenproduktion ja auch einen Weg zu gehen, wo man zunächst mal sagen kann, ja, bitte machen Sie es halt. Man kann ja auch in Deutschland produzieren, aber dann wird es halt, das ist ja auch irgendwo schön an unserem Land, wir haben gute Löhne im Großen und Ganzen, wenn wirklich sauber bezahlt wird, aber es gibt halt auch im Endprodukt einen höheren Preis. Das müsste einem es wert sein, möchte man meinen, aber wenn Sie mit deutschen Löhnen hier arbeiten würden, würden die Figuren nochmal ein Vielfaches kosten.
Ja, also eine kleine Schachtel mit 6 Figuren drin, die liegt im Handel momentan irgendwo zwischen 14 und 16 Euro. Und wenn wir das in Deutschland machen würden, dann würde die weit über 40 Euro im Verkaufspreis liegen. Ich habe die reine Bemalzeit bei so einem Figurenset liegt bei 30 bis 40 Minuten. Und dann muss man nicht groß Mathematik studiert haben, um bei einer Nachkalkulation festzustellen, dass das bei den deutschen Löhnen nicht funktioniert. Aber die gute Nachricht, diese Arbeit wurde noch nie in Deutschland gemacht. Also auch von unseren Marktbegleitern, von unseren Wettbewerbern nicht. Die produzieren auf Mauritius zum Beispiel, also auch in sogenannten Billiglohnländern. Wir haben anfangs, also ab 97, unsere Figuren in China produzieren lassen, extern, und haben dann Mitte der Nullerjahre die Entscheidung getroffen, wir wollen uns loslösen von China, wir brauchen was Stabiles, Eigenes, und haben 2008, 2009 die Firma Noch Asia in Saigon, Ho Chi Minh City, wie es heute heißt, in Vietnam gegründet. Und die Firma, die, ja, jetzt müsste ich gerade Kopf rechnen, die ist jetzt hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist sehr, sehr stabil. Wir haben hier derzeit etwa 200 Mitarbeiter in Vietnam, die hauptsächlich mit dem Handbemalen von Figuren beschäftigt sind und mit dem Handerbauen von Modellbäumen. Hat für uns den unschätzbaren Vorteil, dass wir den Durchgriff auf die Qualität der Produkte haben. In der Vergangenheit war es halt so, du hast bei deinem chinesischen Lieferanten was bestellt und dann, wenn du Glück hattest, kam das so, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn du Pech hattest, kam was anderes. Also ich meine das jetzt nicht despektierlich, nicht abwertend, aber die Konstanz der Qualität war bei unserem China-Sourcing immer das Problem. Und mit einem eigenen Unternehmen in Vietnam, das ich übrigens auch sehr regelmäßig selbst besuche, wo wir auch langjährige Mitarbeiter haben, die schon von Anfang an mit dabei sind, haben wir einfach einen Durchgriff auf das Produkt, auf die Qualität, auf die Produktionsplanung und können uns ganz anders aufstellen.
Mhm. In dem Zusammenhang darf man und muss man, finde ich, erwähnen, ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, da gibt es auch einen Fair Play Award. Hängt es damit zusammen?
Ja, also es gibt in Nürnberg die Fair Toys Organization, das ist ein paritätisch besetztes Unternehmen, also das sind Wohlfahrtsverbände, ich komme jetzt gerade schon nicht auf die Namen, genauso vertreten wie die Industrie selbst. Und da findet eine Auditierung der Produktionsstätten statt, um sicherzustellen, dass alle Standards eingehalten werden. Man sieht sich ja als Unternehmer, der sich jetzt, egal ob in China oder in Vietnam, engagiert, sehr oft mit Vorwürfen konfrontiert. Gefangenenarbeit, Kinderarbeit, unzumutbare Arbeitsbedingungen, keine Sicherheitskonzepte, Arbeitszeiten ohne Ende. Und das stellen wir nachvollziehbar sicher, dass das nicht der Fall ist, indem wir uns dieser Fair Toys Organisation angeschlossen haben und hier auch immer wieder auditiert werden. Ich muss aber an der Stelle erwähnen, wenn man das Land kennt und die Bedingungen kennt, weiß man, dass jeder Arbeitnehmer jederzeit die Möglichkeit hätte, eine andere Stelle zu kriegen in Vietnam, weil die Wirtschaft dort boomt und kein Arbeitnehmer gezwungen ist, länger als unbedingt nötig bei einem Arbeitgeber zu bleiben, der ihn schlecht behandelt oder unterbezahlt. Mhm. Im Gegenteil, also wir zahlen deutlich über Mindestlohn dort, allein schon aus Eigeninteresse, um gute Mitarbeiter zu gewinnen.
Der Fair Play Award 2020 war das, habe ich gelesen. Ja. Herr Noch, ich habe jetzt gerade vorweggenommen, 2021, das 110-jährige Jubiläum, ja, auch ein so ungefähr rundes Jubiläum, aber das 100-jährige ist natürlich eine andere Zahl, das war 2011. Und steigen wir in der Chronologie der Firma Noch doch da nochmal ein, denn naja, das ist nämlich angebührend gefeiert worden.
Ja, das war, da haben wir 2 Jahre darauf hingearbeitet. Wir hatten sogar einen sehr netten Historiker engagiert aus dem Raum Nürnberg, der uns die ältere Firmengeschichte aufgearbeitet hat, der auch noch Zeitzeugen in Glauchau befragen konnte zu den damaligen Anfängen der Firma in Ostdeutschland. Und wir haben dann 2-3 Tage in Wangen gefeiert mit einem großen Tag der offenen Tür, mit Besichtigung bei laufender Produktion. Ein Tag nur für unsere Fachhändler, ein großes Festzelt auf dem Firmengelände. Und ein Highlight war sicherlich, dass der Oberbürgermeister von Wangen die Zufahrtsstraße, die hinten zu unserer Firma geht, in Erich-Noch-Weg umgetauft hat. Also quasi nach meinem Opa umgetauft hat. Oder anders gesagt, die Straße hatte vorher gar keinen Namen. Jetzt heißt sie halt Erich-Noch-Weg. Also es war ein tolles Fest, wird man nicht vergessen. Und wir machen seitdem immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, so auch 2026, wieder einen Tag der offenen Tür in Wangen, zu dem natürlich alle herzlich eingeladen sind.
An der Stelle eingehakt, man kann ja in Ihrer Firma, wir haben vorhin ja nochmal was anderes, die in Vietnam gibt es die Mitarbeiter, haben wir vorhin schon, sind an die 200. Wie viele Mitarbeiter haben wir in Wangen?
Etwa 80.
Etwa 80, ja. Also eine staatliche Zahl auch. Und auf Ihrem Firmengelände kann man auch, wie es so schön heißt, in die noch Modellbauwelt eintauchen. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir hatten die Möglichkeit, unser Firmengelände, das war glaube ich sogar in 2013, zu komplettieren, indem wir da noch ein Gebäude kaufen konnten, wo die Firma so drum rumgewachsen ist. Da war früher ein portugiesisches Lebensmittelgeschäft drin und da haben wir gesagt, da machen wir jetzt eine Modellbauwelt. Das ist also unser Werksverkauf, dort kann man alle unsere Artikel erwerben, aber dort bieten wir zum Beispiel auch viele, viele Seminare für Endkunden an und für Händler. Bei uns kann man Vater, Sohn, Kommunenseminare besuchen, die übrigens sehr häufig von Opa und Enkel besucht werden. Man kann aber auch Partnerseminare oder Teamseminare buchen, wo dann ein Team, das können durchaus auch zwei bastelnde Männer sein oder ein bastelndes Ehepaar sein oder natürlich Individualseminare zu verschiedensten Themen, Wintermodelllandschaftsbau, Wassergestaltung, Bergegestaltung. Also es gibt viele verschiedene Themen, alles auf unserer Webseite einsehbar und auch buchbar. Und auf diesem Gelände oder in dieser Modellbauwelt werden auch unsere Fachhändler geschult, dass sie ihren Kunden in ihren Geschäften eben eine gute Beratung zukommen lassen können.
Modellbauwelt, insofern natürlich auch interessant, weil es immer noch ein wichtiges Segment ist in Ihrer ganzen Produktpalette, obwohl Sie gesagt haben, dass die Figuren einen großen Raum mittlerweile einnehmen, aber das ist ja...
Auch die werden so, auch verbaut.
Ja, so, ja, freilich. Die werden ja, freilich. Auch. Genau. 2015, wenn ich weiter blättere, auch ein wichtiges Datum, weil ein, was heißt das, ein automatisches Lager.
Ja, ist vielleicht zur Erklärung, ich habe es eingangs mal erwähnt, das Sortiment wird immer größer, weil die Wünsche unserer Kunden nahezu unendlich sind und wir eigentlich fast gezwungen sind, immer mehr in die Breite zu gehen. Ich habe es am Beispiel Bäume nochmal kurz vielleicht, wir haben Kiefern, wir haben Palmen, wir haben Weinreben, wir haben Olivenbäume, aber natürlich auch Eschen, Birken, Rotbuchen, also allein das Sortiment an Bäumen ist sehr, sehr groß. Und irgendwann geht ihnen dann sprichwörtlich der Platz aus. Sie haben keinen Platz mehr für die Produkte und wir konnten am Standort in Wangen nicht weiter wachsen und haben uns daher entschieden, das Lager zu komprimieren. Das heißt, wir haben investiert in eine große würfelförmige Halle, in der Roboter-Shuttles die Ware einlagern und die bestellte Ware auch wieder ausfahren. Das heißt, das Shuttle bewegt quasi eine ganze Kiste mit, ich sag mal, 20 Birken. Und auch wenn der Kunde nur eine Birke bestellt hat, kommen da 20 Birken angefahren auf dem Shuttle und der Mitarbeiter nimmt die eine Birke, gibt die in den Karton für den Kunden und das Shuttle fährt wieder zurück und räumt die restlichen 19 Birken wieder im Lager auf. Und das ist dieses automatische Lager, das wir 2015 in Betrieb genommen haben mit nahezu 20.000 Stellplätzen und das uns heute ermöglicht, unser Sortiment weiter in dem Sinn zu pflegen, dass der Fortbestand der Firma gewährleistet ist, also weiter zu wachsen.
Sie haben vorhin erwähnt, bei den Seminaren, die Sie anbieten, da kommen gerne mal Großväter mit ihren Enkeln. Das bringt mich zu der Frage, wer ist denn Ihre Kundschaft? Kann man das überhaupt so genau ablesen? Ich meine, ein Medienunternehmen wie wir versuchen auch immer zu schauen, wer hört wann zu und was sind da die Bedürfnisse oder wie gehen Sie da vor und was wissen Sie über Ihre Kundschaft?
Herr Hitzelberg, ich bin dankbar um diese Frage, weil da schießt mir jetzt wieder dieses Bild in den Kopf, so beim klassischen Tatort, wenn da irgend so ein introvertierter Mann mit der Modellbahnanlage sich beschäftigt, dann erinnert sich an die Tatort?
Ja, da war
die Leiche irgendwie im Berg der Modellbahnanlage verbuddelt. Also man kriegt immer so dieses Klischee ab, das ist so der introvertierte Mann, der keine anderen sozialen Kontakte hat. Das ist es mitnichten. Also eigentlich ist richtig, unsere Kundschaft ist überwiegend männlich. Und sie ist über 50. Jenseits der 50.
Das ist kein Makel.
Wir beide sitzen hier, wir gehören da auch dazu. Und sie ist kaufkräftig, weil das Modellbahn-Hobby ist kein günstiges Hobby. Und sie ist technisch affin. Das ist ein sehr komplexes Hobby. Sie müssen nicht nur Verständnis für Bastelarbeiten haben, sie brauchen ein Verständnis für Elektronik, für Elektrik, für Mechanik. Sie müssen planerisch begabt sein. Und sie ist geduldig. Sie müssen, das habe ich auf Langzeit angelegt, das ist nichts, was ich jetzt mal ein Wochenende mache und dann wieder wegstelle oder ein Puzzle, was ich einmal aufbaue und dann an die Wand hänge. Also es ist ein Lebenshobby. Es ist für viele Menschen Passion. Es begleitet sie in der Winterzeit, bis die Ehefrau im Frühling, wenn es schön Wetter wird und die Sonne rauskommt, sagt, Mann, es kommt aus deinem Keller raus, es wird dir hier der Garten wieder auf Vordermann gebracht.
Sie bedienen ein Klischee, aber es wird da und dort so sein.
Entschuldigung.
Ja, na, aber ja, ich denke, Sie haben schon recht, ja.
Also es ist eine sehr reifes Publikum, eine sehr reife Kundschaft, die weiß, was sie will, die mit beiden Beinen im Leben steht und die mit Nichte irgendwo so ein Randdasein, ein soziales Randdasein fristet. Mhm. Wir haben ja sehr viele Endverbrauchermessen, in denen wir dann auch die Möglichkeit haben, mit unseren Kunden in direkten Kontakt zu treten.
Was also eben Vorgespräch, das wollte ich nämlich da schon mal nachhaken, im Vorgespräch sogar schon, Endverbrauchermesse, das ist ein Fachbegriff, weil ich immer nichts genau davon...
Konsumentenmesse.
Also so.
Das sind quasi Messen, die speziell an die Modellbahner sich richten, an die Bastler sich richten.
Gilt das nur für diese Szene oder ist das branchenübergreifend?
Die größte ist die Intermodellbau in Dortmund und da wird hauptsächlich das Thema Modelleisenbahn abgedeckt, aber da ist auch Flugzeugmodellbau, Automodellbau, Schiffsmodellbau mit abgedeckt und die zieht jedes Jahr im April so 70.000 bis 80.000 Besucher in nur 4 Tagen an. Also durchaus ein Publikumsmagnet. Und so eine Messe gibt es auch in Leipzig, so eine Messe gibt es in Friedrichshafen, so eine Messe gibt es in Mannheim, die sind jetzt ein bisschen kleiner. Also die Klientel, die vernetzt sich untereinander auch. Die vernetzt sich mit anderen Bastlern und die vernetzt sich aber auch mit uns als Hersteller.
Also genau, das sind dann die Kunden, wo Sie sie direkt kriegen oder wo Sie wirklich direkten Kontakt dann haben.
Ja, das sind die Kunden, die das Hobby intensiv betreiben und die häufig mehr Ahnung von dem haben, was sie tun, als wir. Weil wir haben ja unseren Fokus Modell Landschaftsbau und da kommt jetzt ein Kunde, der hat eine viel breitere Ahnung. Aha. Der hat auch die Ahnung von der ganzen Technik der Lokomotiven, der hat die Ahnung von der Computersteuerung der Anlage, der hat die Ahnung von der Verdrahtung und für den sind wir ja nur ein Teillieferant, also ein, wir sind zuständig für alles, was hübsch und grün ist.
Nichtsdestoweniger gilt für alle Facetten des Hobbys eben, das, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, was mir persönlich sehr gut gefällt, sich auf eine Sache einlassen. Und Sie merken schon auch an meinem Innehalten etwas, dieses ja, zur Ruhe kommen oder ein bisschen runterfahren, ist ja geradezu zwingend für dieses Hobby, weil nichts hoppla hopp geht.
Ja, und das ist sicherlich ein großes Manko, ein großes Problem für uns in der Nachwuchsgewinnung, weil ich habe selber Kinder, die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist und die Jugend gewohnt ist, in sehr kurzer Frequenz verschiedene Themen anzugehen. Das meine ich nicht abwertend, nicht despektierlich. Das ist
ja, und wenn ich das kurz ergänzen darf, es gilt ja nicht nur für die Jugend, es hat sich aus verschiedenen Gründen für uns alle verschnellert. Das sind Schnittfolgen bei Werbeclips oder bei Werbungen, auch in Filmen, Spielfilmen, wenn man heutzutage einen Spielfilm aus der 50er, 60er Jahre anschaut, sogar für unsere Altersklasse, wir sind nahezu gleicher Jahrgang, dann stellt man fest, es sind lange, lange, lange Szenen. Also unsere Gewohnheiten auch der Älteren verändern sich und bei der Jugend speziell natürlich, was Sie jetzt gerade ansprechen.
Ja, das ist richtig. Das stelle ich bei mir selbst auch fest, dass ich auf einmal bei einem Film, der mir vielleicht vor 20 Jahren super gefallen hat, fast am Einschlafen bin, weil die Szenen viel zu lange sind. Und das Hobby Modellbahn ist ein Hobby für zum Runterkommen, zum Abschalten. Ich weiß von vielen Kunden, die haben anspruchsvolle Jobs, die haben die ganze Woche Stress, sitzen viel vorm Computer und die lieben es dann einfach, sich auf ihr Bastelthema einzulassen, auch mal wieder haptisch, manuell zu arbeiten und etwas wachsen zu sehen, etwas selbst geschaffen zu haben. Das sehe ich bei der Jugend schon auch, aber in kleinen Häppchen, also so eine ganze Anlage bauen. Die Jugendlichen, die uns besuchen, wir bieten sehr viele so zum Beispiel Kindergeburtstage bei uns in der Firma an. Da kommen dann eine Mama, bringt einen Kuchen mit und unsere Seminarleiterin bastelt dann mit den Kindern, die sind so ab 8 Jahre, kleine Szenen. Das lieben die. Und da sind die dann 2 Stunden lang mit Feuereifer dabei und gehen stolz wie Harry mit ihrem kleinen Diorama aus der Firma raus. Das Interesse ist da. Wir müssen nur den Weg finden, wie wir das Interesse nachhaltig in ein Interesse für das Hobby umwandeln können. Ich denke, allein schon im Sinne der Gesellschaft, es gibt eine Initiative, die heißt Modellbahnwerkstatt. Da starten wir zusammen mit Unternehmen aus unserer Branche jedes Jahr 60 Schulen aus mit Bastelmaterial für das Modellbahnhobby. Weil die Schulen erkannt haben, die Modellbahn ist ein edukatives Hobby. Ich vereine verschiedenste Fähigkeiten und kann das nutzen, um den Kindern ein technisches Verständnis nahezubringen. Angefangen, ich habe es schon erwähnt, bei Elektrik, über Mechanik, über Holzarbeiten, über Klebstoffe, über Basteln, über Vorstellungskraft, wie kann eine Landschaft anschließend aussehen, über Naturbeobachtung und Naturnachbauen. Und die Schulen müssen sich bewerben auf diese Modellbahnwerkstatt. Wir haben jedes Jahr weit mehr Bewerbungen, wie wir Schulen ausstatten können, und bekommen dann von uns diese Produkte gratis, um diese AG in ihrer Schule wahr werden zu lassen.
Also von daher ist es was sehr Aktuelles und Gegenwärtiges, würde ich sagen, wenn man Modellbauwelt, sich mit Modellbauwelt beschäftigt. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ja der Krippenbau und die Krippenbautradition so gesehen von der Modellbauwelt gar nicht so weit weg ist. Das Sujet ist ein bisschen was anderes, das Thema ist ein bisschen anders, aber die Prinzipien ähneln sich, möchte ich sagen.
Wir haben einige Kunden, die kaufen unsere Produkte für den Krippenbau ein. Also wenn sie jetzt über den Weihnachtsmarkt marschieren, ist es sehr gut möglich, dass sie ein paar noch Produkte in Ständen finden, sei es eine Grasmatte, sei es Moos, sei es einzelne Bäume oder Schneeprodukte. Wir haben aber auch explizit Krippenbauprodukte im Maßstab 1 zu 87. Also Sie finden bei uns Maria und Josef und das Jesuskind in der Krippe, 2 Zentimeter groß, und können mit diesen Produkten eine Miniaturkrippe basteln, wenn Sie das denn wollen.
Also was aber bleibt für jegliche Beschäftigung mit Modellbau, welches Thema man auch zugrunde legt, ist tatsächlich, was mir eben so gefällt, darum möchte ich da nochmal nachdrücklich diesen Satz zu sagen, ja, sich auf eine Sache einlassen mit Zeit, die es halt. Ja, sich auf eine Sache einlassen, Herr Noch. Wir haben jetzt ein bisschen über Ihre Kundschaft, über die Klientel gesprochen. Es ist ein bisschen ein hochpreisiges Hobby, wenn man sich mit, also zumal wenn man auch mit Modelleisenbahn sich beschäftigt. Ja, das kostet alles ein bisschen was.
Ja.
Wie sind Sie denn international aufgestellt? Ist jetzt Modelleisenbahn rein deutsches oder ein sehr deutsches Hobby? Oder diese Bastelei, diese Tüftlerei, könnt ihr mir vorstellen, dass sowas Häusliches könnte ein bisschen eine deutsche Manier sein? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das scheint irgendwie so nahe zu liegen, aber interessanterweise ist die Modellbahn in verschiedensten Kulturräumen ein durchaus gängiges Hobby. Also beispielsweise in Amerika ist das Modellbahnhobby mindestens so groß vom Umsatzvolumen, vom Marktvolumen wie in Deutschland. Man stellt sich diese eindrucksvollen Dieselzüge vor, wo ja dann teilweise 4 Lokomotiven vor 130 Frachtwaggons gespannt werden, die da durch eine Prärie fahren oder durch einen Canyon fahren. Also auch landschaftlich natürlich hochinteressant. Und wir haben in Amerika auch einen sehr, sehr harten Wettbewerber, der dort den Markt dominiert, sodass wir als Marke noch da fast keinen Fuß auf den Boden kriegen. Leider.
Also Monument Valley oder sowas haben Sie noch nicht?
Haben wir noch nicht, nein. Und allein jetzt natürlich mit den Zöllen möchte ich gar nicht dran denken. Ja. Also bin ich eigentlich froh, dass ich da nicht so viel hinverkaufe. Auch Japan interessanterweise ist ein großer Modellbahnmarkt, dort aber mehr die kleineren Spurweiten, weil die Japaner weniger Platz haben. Die haben kleinere Wohnungen wie wir, kleinere Häuser wie wir und basteln vor allem in der Spur N, also 1 zu 160. Ein großer Markt in Japan. Ich hatte selbst schon mehrfach die Freude, in Japan auch Messen besuchen zu dürfen und bin begeistert, mit welcher Inbrunst die Japaner das Hobby betreiben. Und interessanterweise ist die Klientel in Japan deutlich jünger als in Europa, weil die Japaner das geschafft haben, das Modellbahnhobby viel stärker in den Schulen zu verankern und da die Jugendlichen viel früher mit in Kontakt kommen. In Europa selbst natürlich die klassischen Verdächtigen Deutschland, Österreich, Schweiz, die Dachstaaten, aber auch Frankreich. Großbritannien hat einen großen Modellbahnmarkt, natürlich mit englischen Lokomotiven und natürlich mit einem abweichenden Maßstab. Also nicht H0, sondern Double O heißt es bei denen. Beim Baum ist es egal, der passt sowohl für die H0 als auch für die Double O. Double O ist 1:76 und damit ein bisschen größer wie unsere H0. Wir wissen das ja selber mit metrischem System und dass die Engländer da am liebsten ihre eigenen Maßstäbe haben.
Ja.
Aber wir verkaufen insgesamt in 44 Länder weltweit. Das geht von Australien über Neuseeland bis auf die andere Seite der Erde. Mhm. Und natürlich ist der europäische Export, insbesondere der deutsche Markt, der wichtigste, der Stammmarkt. Mhm. Aber schon international.
Weil Sie den Maßstab gerade angesprochen haben, es ist ja so, da und dort, also Sie haben auch Gebäude im Sortiment mittlerweile wieder.
Ja.
Da kann man ja echte Gebäude im maßstabsgetreu runterbrechen und nimmt von mir aus, was weiß ich jetzt, gehe bei Ihnen an den Bodensee, nicht weit weg, nach Bregenz vielleicht, dann tut sich ein schönes Wirtshaus rauspicken oder so. Das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt,
perfekt,
oder?
Perfekt. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Das ist auch das, was unsere Kunden lieben. Wenn wir Originalarchitektur nehmen, schöne Originalarchitektur in Bregenz, das Wirtshaus am See, das ist da kurz vor der Festbühne, haben wir nachgebaut. Und genauso in Bregenz den Fisch Steg. Das ist so ein romantischer Holzsteg, der auf den See rausgeht, wo heute Sekt ausgeschenkt wird. Früher hat man den übrigens benutzt, um die Wasserflugzeuge zu besteigen, die da in Bregenz gestartet sind. Oder wir haben das Restaurant Großer Mythen. Das ist auf dem Großen Mythen in der Schweiz ein Gipfelrestaurant, das wir 1:1 im Modell nachgebildet haben. Und als das Modell dann fertig war, haben wir gemeinsam mit unserem Schweizer Importeur den Großen Mythen bestiegen. Also es war nur eine Wanderung, das war keine Kletterei und haben dem Restaurant wird das Modell übergeben. Das sind die Modelle, die unsere Kunden lieben, weil einfach aus dem Leben genommen und wiedererkennbar.
Ja, genau, wiedererkennbar und Identifikationsmöglichkeit irgendwie.
Genau.
Das möchte man ja mit Bergen auch meinen oder das wäre so, aber da gerät dann, sage ich mal, Ihre Firma mit dem, was sie darstellt, an ihre Grenzen, weil da kriegt man nichts maßstabsgetreu wieder runtergebrochen, weil wenn wir jetzt, bleiben wir bei der Schweiz oder Bregenz, Matterhorn oder Pfänder oder Pitzbuin oder Pitzboe,
das geht nicht. Jedem Zuhörer nur mal einen Besuch im Miniaturwunderland in Hamburg empfehlen. Die haben die Schweiz versucht nachzubauen und haben da einen riesengroßen Berg eingebaut, der über 2 Stockwerke geht, wo man also im Prinzip dann als Besucher im Berg nach oben geht. Und ich weiß es nicht genau, ich sag mal, der Berg ist vielleicht 10 Meter hoch. Aber wenn Sie jetzt 10 Meter im Modellmaßstab haben und das mal 87 nehmen, dann ist das trotzdem eine Vorbildhöhe von gerade mal 170 Meter. Also nichts. Und wenn Sie sich vorstellen, jetzt haben Sie da einen Berg, die Zugspitze, was waren es, 2089 oder sowas, das können Sie nicht mehr im Modell abbilden. Sie schaffen es höchstens, so einen markanten Berg wie beispielsweise das Matterhorn vom Riss her, von der Ansicht her im Modell.
Genau, dass man so einen Eindruck, es anzudeuten, das könnte das Matterhorn sein, aber im Maßstab ist es nicht zu machen.
Never ever.
Nehmen Sie uns so zum Schluss doch noch ein bisschen mit in Ihre Firma. Wie ist das aufgegliedert? Wer macht was wo?
Also wir sind schon, wenn man so reinkommt, dann stehen wir erstmal in einem Büro. Da haben wir den Verkauf, nationaler Verkauf, internationaler Verkauf, Buchhaltung, das, was eben jede Firma so braucht. Und dann bewegt man sich nach hinten in die Produktion. Und Die Firma ist dreistöckig. Oben unterm Dach ist die Kreativabteilung. Das ist der sogenannte Anlagenbau. Dort werden dann einfach Dioramen gebaut, Modellbahnanlagen gebaut, Messeausstellungsstücke gebaut, aber eben auch die Neuheiten entwickelt. Und wenn ich die Kollegen da oben ärgern will, dann sage ich immer, ihr werdet hier für das bezahlt, was unsere Kunden zu Hause in ihrer Freizeit machen. Und dann gehe ich jetzt dann einen Stock nach unten. Da ist dann zum einen dieses bereits erwähnte automatische Lager, was über so eine Brücke quasi an unsere Versandhalle angedockt ist. In der Brücke, da werden dann die Produkte in den Wannen ausgeschleust und dort werden die Sendungen gepackt. Wir beliefern mit den Sendungen übrigens sowohl unsere Händler als auch direkt Endverbraucher. Also der Endverbraucher hat auch die Möglichkeit, online direkt bei uns zu bestellen. Das ist schon seit einigen Jahren und das ist eigentlich in unserer Branche inzwischen allgemein so, dass dieses System sich geöffnet hat für beide, also für Endverbraucher und für Händler. Dann haben wir in dieser Abteilung, in dieser Halle eine große Konfektion. Da sitzen hauptsächlich Damen, die alles, was wir in Wangen produzieren, verpacken. Das können Tunnelportale sein, das können aber auch Straßenrollen sein oder Flockmaterialien sein, die in Beutel abgefüllt werden. Und im Erdgeschoss unten drin schließlich, das ist eine höhere Halle, da sind dann auch die großen Maschinen, zum Beispiel eine riesige Tiefziehmaschine, mit der wir unsere Fertiggelände tiefziehen, eine kleinere Tunnelmaschine, mit der wir Tunnel machen. Ganz wichtig, unsere sogenannte Hartschaumproduktion, das ist also ein einzigartiges Produktionsverfahren, wo wir weltweit die einzige Firma sind, die das anwendet. Das technische Verfahren heißt Polyurethan, also es ist ein flüssiges Zweikomponentenmaterial, was in Silikonwerkzeugen aufgeschäumt wird. Warum Silikonwerkzeug? Stellen Sie sich vor, wenn Sie abends den Socken vom Fuß ziehen, was würde passieren, wenn der Socke nicht nachgibt? Dann würden Sie den nicht vom Fuß kriegen. Also ist es wichtig, dass die Socke weich ist. Und bei uns ist das Werkzeug weich. Das heißt, wir können unglaublich komplexe Produkte machen. Als Beispiel vielleicht eine Burgruine mit Turm und Zinnen. Und können das Werkzeug, also das Silikonwerkzeug, nachdem das Produkt ausgehärtet ist, vom Produkt abziehen, wie Sie den Socken vom Fuß abziehen. Und dann gibt es in dieser Etage noch eine große Lackiererei, wo alles eingefärbt wird. Und last but not least ist da noch ein riesiger Grasmaster, also eine riesige Maschine, in der unsere großen Produkte elektrostatisch begrast werden.
Und wo ist das Büro vom Rainer noch?
Das ist da direkt, wenn man reinkommt, an der Ecke des Gebäudes im Erdgeschoss. Und mir ist schon mehr als einmal passiert, dass ein Lastwagenfahrer in den Hof fahren will und bei mir ans Fenster klopft, weil er denkt, ich bin der Pförtner und sich erkundigt, wo er mit dem Lastwagen hin muss.
Ist jetzt so der Rainer noch auch zu Hause ein großer Landschaftsbauer? Also ist der ganze Keller vollgestopft mit Diorama und da fahren Kilometer, sind Kilometergleise verlegt?
Oh, jetzt haben Sie eine offene Flanke erwischt. Ich bin kein Modellbahner. Warum? Da gibt es auch eine Firmentradition dazu. Mein Vater hat schon zu mir gesagt, ich darf das Hobby nicht betreiben, weil wenn ich es betreibe, dann bin ich zu nah an meinem spezifischen Bastelproblem. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt an meiner Anlage im Winter 2025 mir das Thema Gewässer und See vorgenommen habe und ich bastel an dem See, dann bin ich auf einmal der Meinung, die ganze Welt hat ein Problem mit dem Wassermodell. Mhm. Also ich bin dann zu nah dran. Mhm. Ich bin der Meinung, ich brauche einen gewissen Abstand, um so eine Vogelperspektive zu haben über alle Bereiche des Hobbys. Und deswegen möchte ich nicht zu nah da rein. Mhm.
Und deswegen ist es auch so, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, das müssen Sie jetzt zum Abschluss zum Besten geben. Wir kommen jetzt wieder in Ihre Saison. Sie haben den Blick von oben drauf und können sagen, ja, über den Sommer war es ein bisschen ruhiger, jetzt für den Winter wird es wieder mehr. Warum? Und dann noch der Vergleich mit Ihrem Kollegen, dem Gewächshausbauer.
Nachbar, mit meinem Nachbar, genau. Also ich habe im Frühling, wenn es warm wird, dann wird das Hobby ad acta gelegt, dann geht es raus in den Garten und im Herbst, wenn dann die Tage Tage kürzer werden und kälter werden. Und wenn es dunkel wird, dann wird der Garten wieder langsam zugesperrt und dann geht man wieder in den Bastelkeller. Und dann freue ich mich dann immer im Herbst, wenn es nass kalt wird. Persönlich bin ich traurig, aber ich freue mich fürs Geschäft. Und mein Nachbar, der verkauft Gewächshäuser für Privatleute. Und dem geht es genau andersrum. Der jubiliert immer im Frühjahr, wenn die Sonne rauskommt und er wieder seine Gewächshäuser verkaufen kann. Und ich laufe dann mit 7 Tage Regenmine durch die Gegend und sage, oh, das Geschäft bricht ein. Ostern ist dieses Jahr viel zu schönes Wetter. Die Leute sollten doch Ostern bitte auch im Keller bleiben und weiter basteln. Und im Herbst freue ich mich dann dafür, wenn es nass kalt wird.
Ich habe mich gefreut, dass Rainer noch aus Wangen im Allgäu zu uns nach München gekommen ist. Der Chef der Modelllandschaftsbaufirma und noch von vielem mehr noch in Wangen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Noch.
Vielen Dank, Ritzelberger. Hat riesig Spaß gemacht.